Religionspädagogische Gespräche, ein Podcast der islamischen Religionspädagogik an der Universität Wien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Reli Podcast, dem Podcast für Religionspädagogik. Mein Name ist Ulvi Karagedik und ich freue mich heute sehr, Professor Dr. Henrik Simojoki, Professor für praktische Theologie und Religionspädagogik der Theologischen Fakultät an der Humboldt-Universität zu Berlin begrüßen und interviewen. Herr Professor Simojoki, ich würde Sie zuallererst bitten, sich für unsere Hörerinnen und Hörer vorzustellen, dass wir ein Bild von Ihnen bekommen.
Schön. Ich fange mal an mit dem auffälligsten. Henrik Simojoki ist mein Name und der Nachname verweist darauf, dass meine Wurzeln in Finnland liegen. Dort gibt es einen gleichnamigen Fluss, Simon-Fluss. Und ich bin aber, dann zum Studium nach Deutschland gekommen, habe in Tübingen promoviert und habilitiert, dann in Saarbrücken und länger in Bamberg als Professor gearbeitet und bin jetzt eigentlich erst in diesem Jahr an die Humboldt-Universität in Berlin gewechselt zu den Arbeitsschwerpunkten. Da werden wir ja auch so ein bisschen im Gespräch auch kommen. Ich freue mich, mit Ihnen hier das Gespräch zu führen.
Sind Sie ja viel rumgekommen und haben auch einen multikulturellen, multiperspektivischen Background, könnte man sagen, von Ihrer Herkunft her. Und da würde ich auch gleich die erste Frage ansetzen wollen. Und zwar haben Sie 2012 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Globalisierte Religion, Ausgangspunkte, Maßstäbe und Perspektiven religiöser Bildung der Weltgesellschaft. Und meine Frage ist hier, welche Auswirkungen hat die Interkonfessionalität in Deutschland sowie die Globalisierung auf die evangelische Religionspädagogik? Was meinen Sie?
Wunderbar. Also ich trenne mal Interkonfessionalität und Globalität ein bisschen. Also Interkonfessionalität, das ist in Deutschland, gerade auch wenn man nur mit einem Bein hier zu Hause ist, sehr spannend. Also historisch sind Religionspädagogik und religiöse Bildung in Deutschland wirklich sehr stark durch die Koexistenz der beiden großen christlichen Konfessionen geprägt. Allerdings ist diese Geschichte weit ins 20. Jahrhundert hinein stark durch ein wechselseitiges Abgrenzen und auch Ignorieren geprägt. Also man kann das, wenn man das so bildlich vorstellen will, lange Zeit liefen evangelischer und katholischer Religionsunterricht in Deutschland weitenteils nebeneinander her. So wie zwei Züge auf zwei Gleisen. Und das Problem ist, dass es so nicht zum Austausch kommen kann. Und deswegen arbeiten wir, wir haben das historisch gemacht, aber derzeit auch stärker systematisch und dialogisch daran, gewissermaßen so etwas wie eine gemeinsame Basis zu finden, auch um dann gewissermaßen besser kooperieren und auch teilweise gemeinsam Bildungsverantwortung wahrnehmen zu können. Und das gilt übrigens auch im Blick auf die islamische Religionspädagogik und den islamischen Religionsunterricht. Auch da ist gewissermaßen beides möglich. Also entweder haben wir quasi einen dritten Zug, der ebenfalls noch daneben läuft, oder gewissermaßen wir erweitern unseren dialogischen Raum. Und ich arbeite, und das tun Sie ja auch und viele andere, stark daran, dass dieser Dialograum sich gewissermaßen verbreitert. Das ist wirklich ein großes Anliegen von mir. Und damit kommen wir in gewisser Weise dann auch schon zur Globalisierung. Nämlich mein eigener Zugriff zur Globalisierung ist etwas anders, als man das auf den ersten Blick denkt. Also wenn man Theologie und Globalisierung zusammendenkt, dann denkt man meistens daran, was sind jetzt die Antworten des christlichen Glaubens, was sind die Antworten islamischer Theologie auf die Globalisierung. Das ist gar nicht so sehr was, womit ich mich befasse. Mich interessiert, wie ändert sich Religion in Globalisierungsprozessen? Und wie wirkt sich diese Transformation von Religion in Globalisierungsprozessen auf die Herausforderungen religiöser Bildung aus? Und das zeigt sich zum Beispiel in Phänomenen von Migration, die mich deswegen interessieren. Auch mediale Kommunikation ist so ein Thema, das die Mehrbezüglichkeit von Religion in der heutigen Welt erhöht und dann natürlich auch keine, sagen, Bildungsangebote attraktiv macht, die gewissermaßen monoperspektivisch, einbezüglich denken. Und das ist gewissermaßen mein Zugang zur Globalisierung, nicht gewissermaßen, wie begegnen wir ihr, sondern ich versuche überhaupt zu verstehen, was verändert sich da eigentlich? Und dann erst frage ich, was bedeutet das dann für religiöse Bildung?
Ja, Religion und auch Religionsverständnisse unterliegen eigentlich schon die ganze Menschheitsgeschichte über Transformationsprozessen und auch Veränderungen in der Wahrnehmung. Man nimmt kontextuell wahr. Dabei gibt es natürlich auch gewisse statische oder eher statisch wirkende Parameter, die sich weniger verändern. Dennoch gibt es in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedliche Verständnisse von Religion oder von Religionspädagogik. Also wenn man beispielsweise in den amerikanischen Raum schaut oder auch in den englischen Raum schaut, beispielsweise auch in den türkischen Raum schauen würde, herrscht ein anderes Verständnis von Religionspädagogik vor. Darüber hinaus gibt es auch noch ganz spezifische Zugänge zu unserem Fach der Religionspädagogik von den unterschiedlichen Experten, von den unterschiedlichen Kolleginnen teilweise. Und mich würde interessieren, was ist Ihr Zugang, was ist Ihr Verständnis von Religionspädagogik und auch von einer evangelischen Religionspädagogik in einer globalen, sich verändernden Welt?
Also zuerst mal, ich verstehe Religionspädagogik sehr weit. Also wenn Sie mit Friedrich Schweitzer schon gesprochen haben, da bin ich natürlich auch ein bisschen von geprägt. Religionspädagogik ist für mich diejenige wissenschaftliche Theorie und forschende Disziplin, die sich auf alle religiös bedeutsamen Aspekte von Erziehung, Bildung, Entwicklung und Sozialisation in der gesamten Gesellschaft bezieht. Und damit sind einige Vorentscheidungen gefallen. Also während beispielsweise die Katechetik früherer Zeiten sich auf das Bildungshandeln von Kirchen und Religionsgemeinschaften beschränkte, reicht das Gegenstandsfeld der Religionspädagogik auf die gesamte Gesellschaft. Und zwar Gesellschaft, Kirche, Individuum, das alles gehört dazu. Schule ist natürlich ein besonders wichtiges Gegenstandsfeld, aber natürlich gibt es noch weitere Handlungskontexte, die religionspädagogisch wichtig sind. Kitas, Erwachsenenbildung und verschiedene Bildungsaktivitäten im Lernort Gemeinde. Mich interessieren zunehmend auch informelle Lernprozesse, die gerade, glaube ich, im religiösen Bereich besonders wichtig sind. Ganz zu betonen ist zudem, dass Religionspädagogik keine Altersbeschränkungen kennt. Wir denken meistens an Kinder und Jugendliche und das ist auch gut so, weil das wichtig ist. Aber Religionspädagogik erstreckt sich auf den gesamten Lebenszyklus. Neuerdings, das ist ganz interessant, haben sich gerade die Ränder, sagen, verstärkt hervorgetan. Das heißt, wir denken mehr über alten Bildung nach, aber auch zum Beispiel der Einfluss von Religion in frühkindlichen Bildungs- und Sozialisationsprozessen. Dann das Schöne, also was ich da sagen an dieser Disziplin sehr mag, das mag auch eine Schwäche sein, ist, man ist so auf vielen Feldern unterwegs. Also neben den zwei Hauptbezugsdisziplinen Theologie und Pädagogik spielt eine große Zahl weiterer Disziplinen eine Rolle. Religionswissenschaft, Soziologie, Psychologie, auch Sie wissen ja, wie das ist. Und ich glaube, das ist gewissermaßen ein Reichtum. Es ist auch eine Schwierigkeit, weil man dann oft, sagen, sich in verschiedene Richtungen ausdifferenziert. Aber so habe ich es ja auch gewollt. Und dann, was vielleicht diese Disziplin abschließend auszeichnet, ist, dass es eine Vielfalt von Forschungszugängen gibt, die wir nutzen. Das heißt, empirisch, historisch, systematisch, vergleichend, didaktisch. Also für mich ist vielleicht besonders charakteristisch ist sozusagen die Verbindung auch von empirischen und historischen Zugängen. Also es wird gerade dann, wenn wir zum Beispiel international vergleichen, Religionsunterricht in Deutschland und Religionsunterricht in England, dann merkt man, dass die eigentlichen Differenzen, die diesen Unterricht, eine Lehrkraft hier, eine Lehrkraft dort, ausmacht, gar nicht so sehr auf der Ebene individueller Kompetenzbildung liegen, sondern sie haben gewissermaßen tiefere Wurzeln. Und dafür interessiere ich mich, weswegen sagen empirische Zugänge oft auch mit historischen Projekten. Wir haben eins zur Professionalisierung des Religionslehrerberufs in Deutschland. Und das ist gewissermaßen auch etwas, was mein Verständnis dieser Disziplin kennzeichnet. Das heißt, sagen auch solche, erstens sagen nicht nur mehr Perspektivität, sondern auch den Versuch, diese Perspektiven wirklich aufeinander zu beziehen.
Da möchte ich gleich anschließen. Also wenn Sie von einer historischen Perspektive sprechen und gleichzeitig der Empirie sprechen, ist die Religionspädagogik eine Wissenschaft, die aus der Historie heraus sich nähert und an eine Tradition anschließt und hier gewisse Dinge den Menschen näher bringt, das heißt aus der Tradition heraus begründet und dann auf die Menschen angewendet wird? Oder ist sie eher, wenn wir von einer sich verändernden Welt sprechen, von einer Religionspädagogik sprechen, die auf Empirie basiert, ist sie eher eine Wissenschaft, die von den Menschen ausgeht und sich den Änderungen anpasst, den Menschen anpasst? Oder ist sie vielleicht beides?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich glaube, sie muss auch irgendwie verwurzelt sein, sonst versteht sie die Gegenwart nicht. Aber die Religionspädagogik ist, glaube ich, von allen theologischen Teildisziplinen diejenige, die konstitutiv auch in ihrer Entstehung auf Wandlungen in der Gesellschaft reagiert. Man kann ja sagen, die Religionspädagogik gibt es allererst dadurch und sie entsteht auch, zumindest im evangelischen Bereich im 19. Jahrhundert, daraus, dass plötzlich die Selbstverständlichkeit religiöser Bildung in Frage gestellt wird durch die Aufklärungszeit. Und das ist gewissermaßen etwas, was durchgängig theorieproduktiv für diese Disziplin ist. Das heißt, letztendlich, ein Kollege hat das einmal eine Krisenwissenschaft genannt. Ich bin nicht gleich völlig der Meinung, weil Transformation nicht immer gleich Krise ist. Aber sagen, es ist völlig klar, dass die Religionspädagogik gewissermaßen seismografisch auf Wandlungsprozesse reagiert, und das ist gewissermaßen, sie ist ein Kind, sagen, modernitätstypischer Transformationen von Religion. Und das ist ja auch etwas, das finde ich ganz spannend, auch was ja auch die islamische Religionspädagogik derzeit kennzeichnet. Wir haben das gewissermaßen, diese Take-off-Phase der evangelischen Religionspädagogik in den 20er Jahren untersucht, und genau, also da sieht man, wie auch ein Feld sich dann formiert und Dynamiken sich ergeben, die sich aus dem Wandel von Religion einerseits und einem, und das ist das andere, das darf man nicht vergessen, eine Handlungsnotwendigkeit. Es ist immer auch ein Professionsbezug in dem, was wir tun. Es gibt Religionslehrkräfte, es gibt Erzieherinnen und Erzieher, es gibt Pfarrerinnen und Pfarrer, die in ihrem Handeln mit Herausforderungen konfrontiert sind. Und wir nehmen schon für uns in Anspruch, dass das, was wir tun, ihnen helfen soll. Nicht in dem Sinne von einer Medizin, aber in dem Sinne, dass das, was wir verstehen, versuchen wir schon auch handlungsorientierend zu reflektieren.
Also dieser Gesichtspunkt ist eigentlich auch eine ganz, ganz große Herausforderung für die islamische Theologie und Religionspädagogik, welche auf der einen Seite aus der Tradition heraus begründet und auch an diese anschlussfähig sein soll, auf der anderen Seite sich im deutschsprachigen Kontext aber in einem Umfeld befindet, in dem sie auch an ein bestimmtes Verständnis von Religionspädagogik und Theologie anschlussfähig sein muss und auch diesem Verständnis entsprechen muss oder zumindest den Anforderungen dieses Verständnisses entsprechen muss, was insbesondere auch an die Wissenschaftsgeschichte dieser Disziplin im deutschsprachigen Kontext spezifisch gebunden ist. Ja, und das ist eine ganz große Herausforderung und auch eine gewisse Schwierigkeit und auch etwas Neues, was sehr, sehr viele Chancen mitbringt für die islamische Religionspädagogik im deutschsprachigen Raum.
Und ich würde auch umgekehrt auch, also das Schöne ist auch an den Dialogen, die wir führen, dass das natürlich auch jetzt für uns eine neue Lage ist. Das heißt, auch wir müssen gewissermaßen eingebürgerte Selbstverständlichkeiten neu denken. Also religionspädagogische Konzepte und Ansätze müssen jetzt gewissermaßen in einem erweiterten Horizont bedacht werden. Und das sollte nicht folgenlos sein im Blick auf das auch, was wir tun. Also das ist tatsächlich so. Also das merkt man in vielerlei Hinsicht.
Was meinen Sie denn, wie sich diese Multikulturalität, Multireligiosität in Deutschland auf die Religionspädagogik auswirken wird und auswirkt? Wie verändert sich die Religionspädagogik?
Also ich werde mir mal zwei ganz konkrete Beispiele benennen, die beide sich auf Seminare beziehen, die ich im letzten Semester gehalten habe. In dem einen Seminar ging es um Religion und Migration in praktisch-theologischer Perspektive. Das ist ja jetzt ein aktuelles Thema, aber per se noch nichts wirklich, was jetzt völlig neu ist. Das Spannende war nur, dass von den mehr als 50 Teilnehmenden in dem Seminar mehr als 60% selber einen Migrationshintergrund hatten. Das heißt, wir zwei werden mit unseren Nachnamen da perfekt reingepasst. Und da merkt man die Veränderung, weil das ist plötzlich auch ein Erfahrungsraum, der sagen in die Reflexion von Religion mit hineinwirkt und auch gewissermaßen das Feld in durchaus guter Weise viel unübersichtlicher macht. Und wir müssen neue Instrumentarien finden, auch um das zu verstehen. Und das zweite Seminar war, was ich hatte, und da habe ich selber sehr viel gelernt, das hatte den Namen Religion unterrichten im Horizont von Judentum und Islam. Und die Pointe ist, dass gewissermaßen und dieser erweiterte Reflexionsraum über das im engeren Sinne Interreligiöse hinausreicht. Das heißt, das ist gar nicht richtig verstanden, wenn man letztendlich sagt, gewissermaßen hier gibt es interreligiöse Lerneinheiten oder wir bereiten interreligiöse Begegnungen vor, sondern wir müssen, zumindest ein hoher Anspruch, aber das ist zumindest eine Richtungsanzeige, wir müssen unsere Studierenden so professionalisieren, dass sie in der Lage sind, ihren Religionsunterricht im Horizont anderer Religionen zu halten. Das kann thematisch sich zeigen, wenn es beispielsweise um Jesus Christus im Religionsunterricht gibt, wenn es um den Umgang mit Traditionen des Ersten Testaments geht und so weiter. Das heißt, eigentlich der gesamte Unterricht braucht diesen Horizont. Und das zeigt, dass unsere Studierenden eigentlich ziemlich fit sein müssen, um gewissermaßen den gesteigerten Anforderungen gerecht zu werden. Und das Letzte ist vielleicht, das ist auch in Berlin besonders wichtig, wo es ja keinen ordentlichen Religionsunterricht gibt, dass wir insgesamt auch darauf achten müssen, dass neben dem, was wir religiöse Bildung nennen, wir auch so etwas wie eine Befähigung zur Religionssensibilität brauchen. Das heißt, jede Lehrkraft, die eigentlich sagen in Deutschland, das ist sozusagen meine Meinung, die ist etwas zugespitzt, aber ich vertrete sie ja deswegen auch persönlich. Jede Lehrkraft muss in einer pluralistischen Gesellschaft in der Lage sein, achtsam mit dieser Dimension umzugehen. Also auch das ganze Programm von Inklusion oder Heterogenitätssensibilität oder Migrationssensibilität, das funktioniert nur, wenn man Grundkompetenzen im Blick auf den Umgang mit religiöser Identität und Differenz sich erwirbt. Und das ist, glaube ich, das ist eine wichtige Herausforderung. Da habe ich manchmal den Eindruck, das sehen wir noch nicht deutlich genug, weil wir immer auf den Religionsunterricht gucken.
Ja, es ist auch die gesellschaftliche Realität in Deutschland, ne? Und jetzt haben Sie ja schon von den Besonderheiten in Berlin gesprochen. In Hamburg gibt es ja das sogenannte Projekt eines konfessionsübergreifenden Religionsunterrichts. Was meinen Sie denn, ob das ideal ist und welche Möglichkeiten es noch von kooperativem Religionsunterricht gibt? Welche Herausforderungen sehen Sie?
Also ich bin ein Freund von diesem Hamburger Weg. Ideales gibt es nicht im Feld, sonst hätten wir ein Modell und wären alle glücklich. Wir suchen und experimentieren aber alle. Aber man kann von diesem Hamburger Weg zwei Sachen lernen, die, glaube ich, gerade auch im Blick auf die Zukunft sehr wichtig sind. Das eine ist, dass es hier tatsächlich um einen Religionsunterricht geht, der die Ich-Perspektive erlaubt und auch gewissermaßen zur Positionalität hin bildet. Das heißt, es ist gewissermaßen kein eindimensional religionskundlicher Unterricht, was ja sagen gewissermaßen die einfachste Lösung von allen wäre. Und da ist eben Hamburg sagen bahnbrechend gewesen. Und das Zweite ist, dass diese Haltung mit einer Grundhaltung der Dialogizität verbunden wird, wo gewissermaßen nicht unterschiedliche Traditionen, sondern Jugendliche mit unterschiedlichen religiösen Standpunkten in den Dialog miteinander treten. Natürlich hat das Hamburger Modell auch seine Schwierigkeiten, auch in dem Sinne, weil die Herausforderungen groß sind. Das ist da natürlich die ganz konkrete Frage, wie steht die Positionalität der Lehrkraft zu der Positionalität der Schülerinnen und Schüler, weil diese ja in der Regel eine Konfession, Religion repräsentiert, aber gewissermaßen der Anspruch des Konzepts umfassender ist. Und das ist gewissermaßen das, woran auch aktuell in Hamburg gearbeitet wird und, glaube ich, auch, wie man so etwas gut in die Religionslehrerbildung integrieren kann. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Mit den kooperativen Ansätzen ist das gewissermaßen das, ist ja ganz interessant. Ich finde, überall dort, und das ist ja in Deutschland anderorts der Fall, Österreich ist ja auch ein wichtiger Kontext dafür, wo es schon einen evangelischen, katholischen, islamischen, jüdischen, nicht zu vergessen auch orthodoxen Religionsunterricht gibt, dann ist es sehr wichtig, dass kooperative Verschränkungen stattfinden. Und jetzt die neueste Entwicklung, und das ist gewissermaßen die Änderung, die sich, glaube ich, in der Zukunft noch deutlich beschleunigen wird, ist, dass es auch in diesen Bereichen gewissermaßen aufgrund von Gruppenzusammensetzungen es zu Konstellationen sogenannter erweiterter Kooperation gibt. Das heißt, wo eine in Österreich, wo sie auch gelehrt haben, oft katholische Lehrkraft dann eine konfessionell heterogene Lerngruppe hat, eine evangelische, und das ist sicherlich auch dann irgendwann eine neue Entwicklung, eine muslimische Lehrkraft, eine konfessionell heterogene Klasse unterrichtet. Und das ist eine Herausforderung, die das Konzept in gewisser Weise ändert. Und wissen Sie, was dann passiert? Dann sind plötzlich Hamburg und der kooperative Ansatz gar nicht mehr so weit voneinander entfernt, weil die Professionalisierungsherausforderungen, die damit verbunden sind, ganz ähnlich sind. Und wir merken das gewissermaßen, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe unserer Dialoge, dass wir einerseits sozusagen Befähigung in die Richtung schaffen, aber auch so etwas wie eine Vertrauensbildung, das sichert, dass wenn ein muslimisches Kind in einem Religionsunterricht von einer evangelischen Religionslehrkraft ist, dass dieses Kind mit seiner Perspektive zur Geltung kommt und umgekehrt genauso.
Ja, da wird den islamischen Religionsunterricht und auch die islamische Religionspädagogik mit Sicherheit keine andere Zukunft erwarten. Also auch wenn das Fach jetzt gerade boomt, aber gewisse Prozesse werden dort auch stattfinden und zeitversetzt stattfinden, das ist absehbar. Sie haben schon das Stichwort Zukunft genannt. Wir sind jetzt in einer Zeit der Corona-Pandemie. Die Pandemiesituation bringt enorme Herausforderungen mit sich. Digital Learning und auch Lockdowns machen Unterrichtsgeschehen schwierig. Wie sehen Sie da die Herausforderungen für die Religionspädagogik und was meinen Sie, was Religionspädagogik in diesem Zusammenhang auch leisten kann, was das Fach leisten kann?
Das, ich glaube, das eigentlich Spannende ist ja, dass diese Frage, die Sie zuletzt gestellt haben, in dieser Situation plötzlich in einer sehr konkreten und teilweise auch für viele erschütterten Weise aufgebrochen ist. Nämlich zumindest, das ist jetzt im Blick auf Deutschland, das heißt, relativ rasch und auch relativ selbstverständlich wurde von Seiten der Ministerien und Schulleitungen, besonders für die Anfangsphase, eine Scheidelinie gesetzt zwischen einerseits Kernfächern, auf die sich sozusagen dieser reduzierte Unterricht konzentrieren sollte, und dann Randfächern, auf die man entbehren kann, wenn es hart auf hart kommt. Und deswegen kamen, das betrifft ja nicht nur den Religionsunterricht, das betrifft auch Fächer wie Musik, Sport, Kunst und so weiter, die dann plötzlich immer weniger zum Zug kamen. Und hier geht es ums Ganze. Nämlich, es geht nicht nur um die Frage, ob Religion in der Schule präsent ist und dafür irgendwie Gründe zu finden, sondern es geht um das Recht auf umfassende Bildung. Und das ist relativ schnell passiert, dass das gewissermaßen relativ instrumentalisierend und funktional bestimmt wurde, was Bildung ist. Und das entsprach gar nicht so dem, was wir eigentlich in unseren Vorlesungen so immer lehren. Und das zeigt, wir waren offensichtlich nicht hinreichend vorbereitet darauf gewissermaßen also ich glaube, in unserem Kreis sind wir alle einig, dass das ganz wichtig ist, aber auch darüber hinaus deutlich zu machen, warum der gebildete Umgang mit Religion gewissermaßen ein Teil umfassender Bildung ist und deswegen nicht einfach wegfallen kann, wenn es irgendwie hart auf hart kommt. Und das ist, glaube ich, das ist die erste Lehre, glaube ich, die mir deutlich wurde. Die zweite ist, und das ist sozusagen etwas, wenn man diese Pandemiesituation anschaut, sie hat insgesamt einen Anstieg an so etwas wie deutender Reflexivität hervorgerufen. Also Menschen sind plötzlich auf Fragen gestoßen, auf Ungewissheiten und Unsicherheiten gestoßen worden, die sie plötzlich beschäftigen. Und das sind Fragen, die sinnorientierend erschlossen werden müssen. Und das ist gewissermaßen etwas, wo der Religionsunterricht genuine Kompetenz mitbringt. Einerseits, weil er sich mit Traditionen befasst, die gewissermaßen einen Deutungsanspruch auf das Ganze von Welt, Leben und Geschichte erheben. Und andererseits, weil Interpretation etwas ist, was gewissermaßen im Kern dieses Faches liegt. Und ich glaube, die Herausforderung liegt darin, das auch zur Geltung kommen zu lassen. Und das ist, glaube ich, in vielerlei Weise geschehen, in vielerlei Weise vielleicht nicht. Und in gewisser Weise hat sich die Digitalisierung als ein gewisser Stolperstein erwiesen. Da darf man nicht verallgemeinern. Es gibt ganz, ganz tolle, da muss man auch ins Netz schauen, digitale Konzepte für Religionsunterricht und ganz besonders auch an evangelischen, katholischen Schulen gibt es sehr umfassende Konzepte dafür. Aber trotzdem hat man gemerkt, dass hier vielleicht aufgrund dieses Faches, das ja sehr stark aus der leiblichen Begegnung, aus der Interaktion lebt, dass wir da noch Nachholbedarf hatten. Einerseits natürlich im Blick auf die digitale Nutzung von Medien, aber andererseits schon auch im Blick auf die kritische Auseinandersetzung mit dem, was wir die Kultur der Digitalität nennen. Und das gewissermaßen auch jetzt in dieser Corona-Zeit das Zusammenleben und besonders auch die Bildung ganz stark mit geprägt hat. Und da, ich denke, da hat der Religionsunterricht echt was zu sagen.
Das ist essentiell. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Religionspädagogik? Als letzte Frage, wo steht die Religionspädagogik Ihrer Meinung nach in 10, 15 Jahren?
Das ist sehr offene Konstellation. Ich könnte Ihnen natürlich jetzt ein wunderschönes Bild malen und deswegen will ich zwei Optionen in den Raum stellen und dann dazu was sagen. Also insgesamt vielleicht als die Religionspädagogik als Wissenschaft, das ist für mich klar. Also die wird in der Zukunft interdisziplinärer sein, sie wird internationaler sein, sie wird dialogischer sein und sie wird ihre forschungsmethodische Kompetenz ausbauen müssen. Das ist, glaube ich, das sind so Entwicklungslinien, die ich hier sehe. Was den Religionsunterricht angeht, da werde ich eben zwei Szenarien entwerfen. Also im schlimmsten Fall kommt es auch im Zuge der Pandemieerfahrungen zu einer weiteren Marginalisierung des Faches, den es dann in immer mehr Bundesländern nur noch als ein freiwilliges Angebot gibt, der immer, defensiver verteidigt werden muss und gewissermaßen so eine Sonderförmigkeit erlangt. Im besten Fall haben wir ein interreligiös, ökumenisch dimensioniertes Fachangebot, das einen sichtbaren Beitrag zu einer pluralitätsfähigen Schule leistet und die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, ihren eigenen religiösen und auch, oder auch nicht religiösen Standpunkt in einer immer komplexer werdenden Welt zu finden, zu vertreten und auch dialogisch zu besprechen. Und sagen, meine Pointe ist, wenn sich, was ich natürlich hoffe, dass das zweite Szenario bewahrheitet, dann haben wir Religionspädagoginnen und Religionspädagogen einen guten Job getan.
Das sind sehr interessante Perspektiven, Herr Professor Simoyoki. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses freundliche und spannende Gespräch.
Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.